Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und was hatten wir für ein Wochenende im französischen Vereinsrugby? 3 Meisterschilder wurden vergeben, einige Prämien, schöne Ergebnisse aus, sagen wir mal, deutscher Perspektive, sehr, sehr schön, viel Spannung, viel Drama, Titelprämien, alles dabei gewesen. Aber fangen wir einfach mal an mit der Top 14, da hatten wir ja, sind wir noch nicht ganz so weit. Da sind wir noch 3 Spiele von einem Meister entfernt. Der letzte Spieltag der regulären Saison. Vielleicht vorher nochmal, wir wussten vorher, wir hatten eine der spannendsten Saisons im oberen Bereich. War es eine der spannendsten Saisons der letzten Jahre. Am letzten Spieltag standen von 6 Playoff-Plätzen nur 3 fest. Oder 3 Teams in den Playoffs. Castres, Montpellier, Bordeaux. Die 3 durften noch die beiden Halbfinale oder die beiden direkten Halbfinalplätze unter sich ausspielen. Und darunter hatten noch 5 andere Teams zumindest rechnerische Chancen, in die Playoffs zu kommen. Und ein 9. Platz, der leer ausgeht, was die Champions Cup Plätze angeht. Aber dort war auch noch nichts entschieden. Letzten Endes hieß das, alle müssen gewinnen. Niemand darf verlieren, alle müssen gewinnen. Alle müssen hoch gewinnen. Und das hat doch für ein sehr spektakuläres Wochenende der Konferenz gesorgt. Aber vielleicht gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Und wenn ich sage der Reihe nach, meine ich die willkürliche Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Fangen wir an mit Clermont-Montpellier. Montpellier, auch lange Tabellenführer gewesen, musste gewinnen, um direkt ins Halbfinale zu kommen, sind dann aber ein bisschen, oder sind mit einem blauen Auge dabei weggekommen. 20-15 für Clermont letzten Endes das Ergebnis. Der Defensivbonus hat Montpellier in Verbindung mit der Niederlage von Bordeaux gereicht. Für Clermont ist das ein sehr wichtiger Sieg. Man rückt auf den 7. Platz vor. Der 8. hätte auch gereicht. Champions Cup ist drin. Der ist gebucht. Insgesamt trotzdem natürlich für eines der Top-Teams des letzten Jahrzehnts oder für das Überteam des letzten Jahrzehnts ein enttäuschendes Ende einer enttäuschenden Saison oder sagen wir mal ein akzeptables Ende einer enttäuschenden Saison. Morgan Parra, Camille Lopez, beide über 300 Spiele für den Verein bestritten, die jetzt den Verein verlassen. Morgan Parra wird ja zu Stade Français wechseln. Camille Lopez hat in Bayonne unterschrieben. Werden also beide noch mindestens ein Jahr ranhängen, aber trotzdem natürlich für einen Verein mit dem Status von Clermont sicherlich schwierig auf sportlicher und natürlich auch auf finanzieller Ebene. Dürfen wir nicht vergessen, dass Clermont Foot sich das erste Mal für die erste Saison in der Vereinsgeschichte in der Ligue 1 gespielt hat und dort natürlich auch einige Sponsoren dann jetzt oder sich die Sponsoren anders verteilen, ein bisschen eine ganz andere Konkurrenzsituation. Das Marcel Michelin war lange nicht so voll, wie man es gewohnt ist. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Für Montpellier aber trotzdem der 2. Platz natürlich enttäuscht, nachdem man so lange auf dem 1. war. Aber direkter Halbfinalplatz, das ist das ausgegebene Ziel gewesen und das haben sie erreicht. Das ausgegebene Ziel ist natürlich die Meisterschaft, aber so weit sind wir ja noch nicht. Lyon-La Rochelle, der europäische Supercup, wenn man so möchte. Lyon, der Challenge-Cup-Sieger, La Rochelle, der Champions-Cup-Sieger. Beide mussten gewinnen, um auf einen Playoff-Platz hoffen zu können. Einer konnte es nur tun, nämlich La Rochelle. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, Champions-Cup-Sieger ist natürlich der Theorie nach deutlich stärker als der Challenge-Cup-Sieger. Hätte nicht so ausgehen müssen, Lyon hatten in der letzten oder mit der Sirene noch die Chance, den Sieg zu holen. Kevin Gourdon, der im Mahlfeld oder im gegnerischen Mahlfeld den Ball verliert. Auch spektakulär diese versuchte Interception vom letzten Verteidiger von La Rochelle, wenn man sich einen Videoclip anguckt, der einfach nur wild in die Gegend springt, in die vage Richtung des Balles. sah witzig aus. Ineffektiv, aber witzig. Hat ja letzten Endes auch funktioniert. Der Ball wurde im Mahlfeld verloren. Entsprechend kein Versuch. Und der 9. Platz für Lyon. Ich meine, der Challenge-Cup-Sieg müsste ihnen einen Champions-Cup-Platz bescheren. Auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin. Ich sag mal, rein vom Tabellenplatz ist das natürlich enttäuschend. Also da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Letzten Endes ist niemand zu böse. Sie haben einen europäischen Titel geholt. klar, jetzt in Anführungszeichen nur den Challenge Cup. Aber sie haben europäischen Titel geholt, der erste große Titel, na nicht der Vereinsgeschichte, sie waren französischer Meister, aber das ist gefühlte 100 Jahre her. Und ihr müsst euch hier mal eine kleine Recherche vorstellen, aber einen kleinen Schnitt, ich habe nochmal nachgeguckt. Also es sind wirklich fast 100 Jahre, 33 ist Lyon das letzte Mal, oder ist der Loup das letzte Mal Meister geworden, dreimal in Folge das Finale erreicht, 31, 32, 33, 32 und 33 haben sie den Titel geholt. Also fast 100 Jahre. Jetzt muss natürlich, wir reden von einer der größten Städte in Frankreich. OL ist sicherlich auch nicht die Fußballmacht, die sie mal waren, aber natürlich, sag mal, historisch gesehen deutlich populärer, als es der Loup war. Aber wenn man überlegt, wer seitdem Meister war, der US Camus, Lourdes, La Voulte, Mazamé war im Finale seitdem, der US Quillon, ist natürlich, wird einer Stadt wie Lyon natürlich nicht so ganz gerecht. Aber gut, vor dem Hintergrund, sie sind zufrieden. Sie haben einen Titel geholt, sie haben einen großen Titel geholt. Der 9. Platz ist natürlich unschön, aber so richtig böse ist da, glaube ich, niemand. Oder richtig enttäuscht. Keine erfolgreiche Saison, aber keine Saison, die man als aber kompletten Fehlschlag bezeichnen müsste. La Rochelle auf der anderen Seite wird es ähnlich sehen. Die haben bis jetzt den Champions Cup gewonnen. Alles andere ist jetzt ein Bonus. Sie müssen im Viertelfinale nach Toulouse. Wie viele Niederlagen in Folge waren es jetzt gegen Toulouse? 6, 7? Bin ich hundertprozentig sicher. Schwierig. Ne? Möchte nichts ausschließen. Möglich ist alles, aber schwierig. Racing Toulon 21-16. Mit Defensivbonus für Toulon. Racing, die sich damit den sechsten und damit den letzten Playoff-Platz sichern. Toulon lange die bessere Mannschaft, wenn wir ehrlich sind. Und die Bank von Racing, die das Spiel dann doch noch gedreht hat zu diesem 21-16. Toulon belohnt sich nicht für sein starkes Comeback. Wir erinnern uns, im Februar waren sie noch auf dem letzten Platz. Haben sich dann doch noch zum Challenge Cup Finale und dem 8. Platz vorgekämpft. Sie spielen damit nächste Saison endlich mal wieder Champions Cup. Das war das große Ziel letzten Endes, nicht mehr im Challenge Cup spielen. Einmal das, was man am Anfang der Saison, oder sagen wir mal eher am Ende der letzten Saison gehört hat, dass, oder die Aussagen der Fanclubs, ein Verein wie der RC Toulon, wie der RCT oder Rugby Club Toulonnais gehört nicht in den Challenge Cup, der muss in den Champions Cup. Wir wollen bei den Großen mitspielen und Titel hin oder her, ne? Aber dreimal europäischer Meister, da muss mehr kommen. Sind sie wieder im Champions Cup angekommen. Mal schauen, wie es nächste Saison läuft. Haben ja durchaus ambitioniert rekrutiert und ich glaube auch, dass das Duo Mignoni-Azema funktionieren kann. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ein Franck Azema da deutlich mehr Ruhe reinbringt, als der Verein bisher hatte. Toulon ist ja dann doch durchaus als Club bekannt, bei dem es immer mal wieder drunter und drüber geht, die Emotionen hochkochen bei den Fans und bei den Verantwortlichen im Verein. Bernard Lemaitre ist natürlich durchaus ruhiger, als es Mourad Boudjelal noch war, aber richtig, also er ist noch nicht in eine Kabine gegangen und hat die Kündigung von allen Spielern gefordert. Aber so weit war er auch noch nicht entfernt. Also mal schauen. Franck Azema kommt natürlich hat in Clermont natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld gehabt. Die 10 Jahre davor in Clermont, selbst nachdem sie nach dem ersten, den Champions Cup verpasst haben und im unteren Mittelfeld rumgedümpelt sind. Selbst da gab's keine großen Worte, keine Ansprachen, kein gar nichts, kein Kaderumbruch. Es war ja wirklich ein sehr, sehr ruhiges Arbeitsumfeld. Was man an Clermont ja durchaus schätzen muss, es ist eine sehr seriöse, sehr ruhige Arbeitsweise, die sie da haben. Und letzten Endes war die ja auch sehr lange sehr erfolgreich. Jetzt natürlich etwas weniger mittlerweile, aber trotzdem. Ne? Mal schauen, was das Duo da reißen kann. Pierre Mignoni, heiß erwartet, ja, ehemaliger Spieler des Vereins. Mal schauen. Ne? Mal schauen. Man darf gespannt sein. Po gegen Castres 16-26. Castres rutscht damit am letzten Spieltag zum allerersten Mal auf den ersten Tabellenplatz. Oder zum ersten Mal in dieser Saison auf den ersten Tabellenplatz. Und
Das ist das erste Mal überhaupt, dass Castres die reguläre Saison auf dem ersten Tabellenplatz beendet, damit direkt fürs Halbfinale qualifiziert natürlich. Spektakuläre Leistung. Castres, ja, gleichzeitig war ihm irgendwie bewusst, dass sie gewinnen und trotzdem gleichzeitig noch unterm Radar geflogen. Castres ja seit einigen Jahren, was Budget und alles andere angeht, einer der erfolgreichsten Vereine, eines der kleinsten Budgets der Liga und trotzdem zwei Titel geholt. Was war es? 2018 und 2013, möchte ich sagen. 2014 vielleicht. Zweimal Titel rauszudestillieren ist schon eine krasse Leistung. Könnte dann jetzt natürlich auch mit Julius Nostadt der zweite deutsche Prop werden, der mit Castres einen Titel holt. Damien Tussac war der letzte. Beide hatten gemeinsam, dass sie nicht allzu viel gespielt haben. In der Liga nicht allzu viel gespielt haben. Wobei Damien Tussac zumindest ein bisschen mehr gespielt hat. Er durfte dann am Ende ja nicht mehr bei der Versicherung sonst das Risiko mit seiner Wirbelverletzung nicht übernommen hätte. Wobei das ist ja immer eine Sache, die sieht man immer wieder. Peni Ravaj zum Beispiel, aktuell von Clermont, hat das ähnliche Problem. In anderen Ländern ist das komischerweise kein Problem. Weiß ich jetzt nicht, ob die Franzosen da übervorsichtig sind oder die anderen Länder nicht vorsichtig genug. Das kann ich nicht ganz einschätzen. Muss man schauen. Trotzdem natürlich ein spektakulärer Auswärtssieg. Man redet ja immer nur darüber, wie erfolgreich Castres zu Hause ist und dass Pierre Favre eine solche Festung ist. Aber sie können es halt auch auswärts, wenn es nötig ist. Und sie müssen es natürlich auch auswärts können, weil sonst können sie nicht Meister werden. Es gibt ja keine Heimspiele mehr. Aber ja, spektakulär. Kann man wirklich nichts anderes sagen. Also in einer Saison wie dieser, die so ausgeglichen ist wie kaum eine andere im oberen Bereich, sich den ersten Platz noch zu ergattern, das ist schon eine herausragende Leistung. Apropos herausragende Leistung, würde ich von Stade Français auch gerne mal sehen. Ich weiß auch nicht, was es mit ihnen und Brive ist. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie ihnen den Klassenerhalt geschenkt haben. 17:33 im letzten Heimspiel der Saison. Weißt du, beim letzten Mal, da war es ja wenigstens auswärts. Da kann man sagen, okay, Saison war vorbei, es gab nichts mehr zu holen, nichts mehr zu verlieren. Schicken wir halt irgendwo, rotieren wir ein bisschen durch und die da sind, ja, spielt ein bisschen Rugby, trinkt ein paar Bier auf der Rückfahrt, alles gut, habt Spaß, tobt euch aus. Können wir sagen, okay, sie haben einen Pass gespielt, meinethalben, das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, vielleicht nicht mehr die Norm, aber nicht so außergewöhnlich. Und dass Brive dann dieses 37-0 geholt hat, um die Klasse zu sichern und Bayonne in die zweite Liga zu schicken, okay, ärgerlich aus einer Zuschauerperspektive, dass man keinen spannenden Abstiegskampf oder kein spannendes Abstiegsduell am letzten Spieltag kriegt, ärgerlich. Aber okay, aber das letzte Spiel zu Hause. Du willst dich nach einer absolut grottigen und enttäuschenden Saison gegen eine Mannschaft, die nur ein Platz unter dir ist, aus der Saison verabschieden. Und dann verlierst du zu Hause 17:33. Sorry, vielleicht bin ich da altmodisch, aber das finde ich nicht in Ordnung. Stade Français haben die Saison eine Nullnummer nach der anderen abgeliefert. Und das Ärgerliche ist ja, es wäre nicht nötig. Sie haben keinen schlechten Kader. Es ist keine schlechte Mannschaft. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es ist Agen. Sie geben sich Mühe, aber mehr ist halt nicht drin. Nein, es ist ein guter Kader. Vielleicht nicht der beste der Liga, aber nee, bitter. Bitter. Also ich kann damit leben, dass Brive gewinnt. Es klingt härter, als es soll, aber gut, klar, jetzt muss ich natürlich sagen, so ein bisschen mehr Sympathien für Perpignan habe ich schon. Da hängen so ein paar mehr Kindheitserinnerungen dran, auch wenn ich das als Bonne-Fan wahrscheinlich nicht zu laut sagen sollte. Aber früher hieß es dann immer, ja, dann gucken wir nach Bonne den einen Tag und fahren dann nach Perpignan den anderen. Hauptsache Rugby. Das war meinem Opa eigentlich, das war ihm egal. Béziers hätte er nicht akzeptieren können. Das wäre nicht in Ordnung gewesen. Béziers wäre, aber Perpignan, natürlich ist das ein Derby, aber da ist jetzt keine große Animosität da in dem Sinne. Und Perpignans großes Derby ist auch Béziers, die können sich auch nicht ausstehen. Also überhaupt nicht. Also wenn man sich die Videos anguckt, was da immer für die Menge an roten Karten zwischen den beiden Vereinen ist, immer beeindruckend. Also was da abgeht, ist auch immer eine Sache. Aber ich habe ein paar mehr Sympathien für Perpignan als für Brive. Muss ich vielleicht in Fairness auch dazu sagen, oder im Sinne der Transparenz, aber es ist schon eine katastrophale Nichtleistung von Stade Français. Gut, sie haben für nächste Saison schon mal nachgelegt, unter anderem Paul Gastard für die Verteidigung engagiert, ehemaliger englischer Defense Coach und von den Harlequins natürlich. Aber ja, also da müssen sie noch einiges machen. Das ist in der Form eigentlich nicht akzeptabel. Auch einer der Gründe wahrscheinlich, aus dem mehr Brief-Fans im Stadion waren als heimische Fans. Muss man halt auch in aller Härte sagen, dass da nicht mehr viel eigener Support vorhanden war. Gab es ohnehin vorher schon nicht. Also das Stadion hat sich ja über die Jahre immer mehr und mehr geleert. Selbst bei den Anführungszeichen ausverkauften Spielen haben sie oben immer noch einige Bereiche mit Planen abgedeckt gehabt. Also es war ausverkauft, weil sie nicht mehr alle Sitze zur Verfügung gestellt haben. Es wird immer weniger. Und mit solchen Saisonabschlussleistungen tut man sich halt auch keine weiteren Gefallen. Apropos Gefallen, Stade Toulousain gegen Biarritz. Das erwartete Ergebnis 80-7. Müssen wir nichts weiter zu sagen, oder? Ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Bonuspunktsieg war erwartet. In der Höhe vielleicht nicht, aber ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Perpignan hat 22-15 gegen Bordeaux gewonnen. La Furia Catara hat zum letzten Spieltag noch seinen Teil erledigt. Aber auf Paris ist halt kein Verlass. Was will man machen? Bordeaux rutscht damit aus den Halbfinalplätzen raus. Sehr bitter. Aber Perpignan ist keine schlechte Mannschaft. Dass sie zu Hause immer gewinnen können, war klar. Und dass sie an solches Spiel dann auch gewinnen werden, dass da die mentale Stärke und der Wille da ist, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Hat letzten Endes nicht gereicht, aber sie haben gewonnen. Ihren Teil haben sie erledigt. Gut, Playoffs. Schauen wir drauf. Bordeaux empfängt Racing im ersten Viertelfinale. Und das zweite Viertelfinale ist dann Toulouse gegen La Rochelle. Mit Castres-Montpellier direkt im Halbfinale in Nizza. Ich denke, dass beide Heimteams, meine Toulouse, es wäre schon eine große Überraschung, wenn sie das Spiel verlieren würden. Gegen La Rochelle haben sie ja anscheinend einfach raus, wie man die schlägt. Bordeaux-Racing kann ein sehr spannendes Spiel werden, glaube ich. Ich glaube auch Toulouse-La Rochelle wird ein spannendes Spiel, aber da würde ich mich, oder wäre ich selbstbewusst genug, oder was heißt selbstbewusst, ich glaube, da würde ich mich sicher fühlen, im Vornherein ein Siegerteam zu küren. Kommen wir zu Pro de Deux. Monomarsan und Bayonne, das Finale Montpellier, wo ich natürlich sagen muss, dass mich das Finale selbst sehr enttäuscht hat. Die Kulisse war nicht ansatzweise das, was man von einem Zweitliga-Finale gewöhnt ist. Ich meine, wir erinnern uns an ausverkaufte Chabon Delmas mit vor 35.000 Fans. Jetzt haben sie Montpellier nicht mal die 15.000 vollgekriegt, waren 5.000 Plätze. Ziemlich bitter. Normalerweise NS Vallon und Chabon Delmas haben sich ja immer abgewechselt und die waren beide eigentlich immer ausverkauft. Montpellier scheint noch nicht so die favorisierte Adresse für das Spiel zu sein. Zumal man natürlich auch sagen muss, dass Monomarsan Bayonne beide von der anderen Küste gekommen sind. In Bordeaux wäre es ausverkauft gewesen, würde ich mich festlegen. Soll jetzt gar nicht bitter klingen, aber es ist halt natürlich ein Unterschied, ob du anderthalb Stunden fährst oder vier. Und zumindest die Feiern in Bayonne waren ja doch sehr spektakulär. Also da waren einige 10.000 waren 15.000, 20.000 Fans vorm Rathaus. Das sah schon sehr spektakulär aus. Und das, was man bei den Basken ja immer hat, dass die sehr, sehr viel singen. Ich weiß nicht, was es mit Props ist, dass die oftmals sehr gut singen können. Also wann auch immer sie denen die Mikrofone in die Hand gedrückt haben, das klang schon sehr, sehr gut und sehr, sehr baskisch. Was auch immer das dann heißt. 49-20 hat Bayonne letzten Endes gewonnen. Nachdem sie beide Spiele in der regulären Phase der Saison gegen Monomarsan verloren haben, haben sie jetzt anscheinend im dritten Spiel Serie verloren, aber das entscheidende Spiel gewonnen. Kann sich Monomarsan nichts von kaufen. Es ist natürlich bitter, dass du mit Monomarsan einen Verein hast, die ganze Saison so dominiert haben und sich dann nicht direkt aufsteigen. Das ist natürlich unschön. Bayonne ist Finalerfahren. kennen das Monomasson, da hat vielleicht fehlt da einfach noch dieses, so ein kleines bisschen die Erfahrung, wie man Finalspiele spielt und gewinnt. Aber Jörn hat das ja von vorne bis hinten dominiert. Also ist jetzt auch nicht so knapp. Es war kein enges Spiel. Bayern hat das von vorne bis hinten dominiert. Braucht man jetzt auch nicht drum rumreden. Ne? Aber mein letztes Jahr, als Perpignan diese Übersaison gespielt hat, sind sie wenigstens aufgestiegen direkt. Mont-de-Marsan hat nicht das Glück. Müssen wir schauen. Mont-de-Marsan dann jetzt am Wochenende zu Hause gegen Perpignan im Relegationsspiel. Kann spannend werden. Bis jetzt hat immer das Zweitligateam gewonnen. Möchte mich nicht festlegen, weil es kann, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Aber müsste ich mich festlegen, würde ich fast mein Geld auf Perpignan setzen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt eine mentale Frage ist, weiß ich nicht, ob Mont-de-Marsan sich von dieser heftigen finalen Niederlage erholt, um das Relegationsspiel zu gewinnen. Müssen es abwarten letzten Endes. Ich habe keine Ahnung, aber gespannt. Reden wir nächste Woche drüber. Freue ich mich drauf. Ich glaube, das kann ein sehr spannendes Spiel werden. Und kommen wir dann zur dritten Liga. Das Finale, von dem ich ja vorher schon gesagt habe, es hat keinen sportlichen Mehrwert. 10:38 ist es ausgegangen für Massy gegen Soyons-Angoulême. Beide Vereine natürlich schon aufgestiegen. Da war jetzt nicht mehr. Bei Massy sah das unter der Woche fast nach Training aus. Tue ich Massy damit auch Unrecht und sie sind einfach so gut, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass bei Soyons-Angoulême noch wirklich der unbedingte Wille da war, dieses Spiel zu gewinnen, nachdem Massy ja wirklich sind 17:3 in die Pause gegangen, haben 17:0 geführt und dann immer weiter nachgelegt. Und bei 31:3 haben sie dann aufgehört zu spielen und dann ist Soyons-Angoulême ein kleines bisschen rangekommen. Aber vorher war ja nicht wirklich viel sportlicher Mehrwert, wenn wir ehrlich sind. Man will dieses Spiel spielen, es ergibt Sinn, dass man das Spiel hat, aber brauchen wir jetzt auch nicht drum herum reden, dass das insgesamt sportlich nicht der riesige Mehrwert ist. Man kann jetzt auch nicht behaupten, dass irgendwo der Andrang riesengroß war. Auch die Fans waren jetzt nicht wirklich dabei. 1500 Leute waren im Blagnac zum Finale, was natürlich eine katastrophale Zahl fürs Finale ist, vermarktungstechnisch. Aber wie gesagt, es ist halt. Das Spiel hat ja keinen sportlichen Mehrwert. Die Saison ist gelaufen, das Spiel spielt man der Vollständigkeit halber und es würde fehlen, wenn es nicht da wäre, aber darf man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Ich tausche mal ein bisschen rum, habe mich gerade entschieden. Erstmal das Finale von den Frauen, Finaltag der Frauen vielmehr in Grenoble, 7 Finalspiele an der Zahl. Von ganz jung bis ganz alt quasi. Toulouse gegen Blagnac, das Erstligafinale, das Erstligafinal-Derby. Beide bis jetzt titellos, beziehungsweise Stade Toulousain hat bis jetzt keinen Titel geholt. Blagnac in der aktuellen Form noch keinen Titel geholt bei den Frauen. Vor den Augen der beiden Vereinspräsidenten, also Didier Lacroix und Fred Michelac, die sich ja natürlich auch sehr gut kennen. Fred Michelac hat ja auch lange in Toulouse gespielt. 3:3 der Halbzeitstand war natürlich spielerisch ein bisschen mau, aber ich glaube, es war einfach in der ersten Halbzeit zu viel Druck da und beide haben sich nicht richtig getraut und wollen das Spiel unbedingt nicht verlieren. Sehr viel Nerven. Also es waren sehr viele Nerven fallen und es hat sehr viel Nerven gekostet. In der zweiten Halbzeit haben sie dann beides Visier ein bisschen hochgeholt. Die Endsequenz dann sehr, sehr bitter. Blagnac, die lange auf der 5-Meter-Linie von Toulouse gekämpft haben. Mit dem Versuch hätten sie natürlich das Spiel dann gewonnen. Nach dem Gedränge verliert die 8 von Blagnac den Ball und Toulouse kann dann auf der anderen Seite den Versuch legen, also in der direkten Folge, nicht irgendwo eine halbe Stunde später, sondern wirklich in der 80. Minute. Blagnac hat ein Gedränge auf der 5-Meter-Linie von Toulouse, auf der sie seit einer gefühlten Ewigkeit sind, verlieren den Ball und im Konter wird der Versuch gelegt für den Sieg für Toulouse. Bitter in der Art und Weise, wie es passiert ist, aber sind alles andere wäre auch bitter gewesen. Meine Toulouse hat ja die reguläre Saisonphase. Haben sie ja alle, was sind's, 14 Spiele 14 oder 16 Spiele, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber alle Spiele mit Bonuspunkt gewonnen, die Playoffs, Viertel- und Halbfinale, alles dominiert. Es wäre auch sehr bitter gewesen, wenn irgendjemand anderes diesen Titel geholt hätte, den sie sich mehr als verdient hatten. Noch mal gespannt sein, wie es nächste Saison weitergeht. Einige Schlüsselspielerinnen, die nicht mehr weitermachen. Laure Saint-Suisse natürlich hat ihr vorzeitiges Karriereende, möchte man sagen, bekannt gegeben. Gerade erst noch europäische Spielerin des Jahres und nach der WM hört sie auf. Mit 26 ist sie, glaube ich. Ist natürlich das Problem, wenn so ein bisschen das Geld im Sport fehlt. Da konzentrieren sie sich dann auf andere Dinge. Ist ja nicht das erste Mal, dass sie ihre Karriere unterbricht, hat ja vorher schon mal 2 Jahre pausiert, aber bitter ist es natürlich trotzdem. Céline Ferrer hört auf, auch sehr eine sehr ganze Menge Erfahrung, die da wegbricht, aber auf der anderen Seite, Toulouse haben ja das Triple geholt, wenn man so möchte. Bei der U18 haben sie den Titel geholt und bei der Reserve haben sie den Titel geholt. Da ist also noch eine ganze Menge Qualität, die nachkommt. Also mal schauen, ob sie dann bei den Frauen jetzt eine ähnliche Dynastie aufbauen, wie sie es bei den Herren schon getan haben. Darf man gespannt sein. Spannung war auch bei den Playoff-Spielen der 4. Liga drin. Périgueux, der Verein von Richard Hill, der ja schon Rouen in die 2. Liga geführt hat oder erfolgreich in die 2. Liga geführt hat, ist ja seit Anfang des Jahres in Périgueux, in der Dordogne. Vor dem Spiel haben sie ja nochmal ganz klar gesagt, unser eigentliches Ziel war die National 2. Das wäre natürlich toll, wenn wir aufsteigen würden, aber das ist gar nicht unser Ziel. Darf jetzt aber nicht darüber hinwegreden, dass sie natürlich absolut klarer Favorit gegen Rennes waren. Vielleicht nicht global gesehen, innerhalb der Liga waren sie nicht unbedingt Favorit oder zumindest nicht im Vergleich zu, sagen wir mal, Nîmes, die im anderen Halbfinale verloren haben. Aber in diesem direkten Duell natürlich absolut. Rennes, niemand hätte damit gerechnet, dass sie in die Playoffs kommen. Niemand hat damit gerechnet, dass sie auch nur die erste Runde der Playoffs überstehen. Und es haben noch viel weniger Leute damit gerechnet, dass sie tatsächlich aufsteigen. 4000 Leute im Stadion, fantastische Atmosphäre, und dann gewinnt Rennes das Ding 20-16. Sind damit, nachdem sie auch das Hinspiel schon gewonnen haben, in der 3. Liga. Dort natürlich auch absolute Außenseiter, keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Schlüssig der einzige oder einer der wichtigsten Spieler, Jacob Bottica, hat schon vor Ewigkeiten für Narbonne unterschrieben. Wer hätte das gedacht? Rennes! Klingt wie eine Aufforderung, aber ja, spektakulär. Ach so, Entschuldigung, ich habe es noch ganz unterschlagen. Wobei Rennes sind, hat mit Rennes eigentlich relativ wenig zu tun. Wir bleiben nur in der Bretagne. Es gab ja auch noch das Zweitligafinale bei den Frauen. Gewonnen von den Valkyren, die in der Bretagne, in der Normandie natürlich nicht in der Bretagne. Hat auch mit Rennes nur bedingt was zu tun, aber es ist halt global gesehen so ein bisschen die ähnliche Richtung. War jetzt Zusammenschluss am Anfang der Saison aus den beiden Vereinen, die beziehungsweise aus der Overlie Caennaise, die abgestiegen ist und Rouen. Nee, andersrum, die Overlie Caennaise war in der 2. Liga und Rouen ist abgestiegen. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen, beide Vereine. Oh, ich erzähle hier, glaube ich, ganz groß. Nicht Rouen, wer war das denn? Doch, Rouen, alles richtig. Beide Vereine ja Anfang des Jahrhunderts Meistertitel geholt. Sie steigen jetzt direkt auf, haben das Finale gegen La Rochelle gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob La Rochelle dann jetzt in die Relegation muss oder ob sie gar nicht aufsteigen können. Bin nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite, La Rochelle haben im Halbfinale Perpignan besiegt, die ja eigentlich doch durchaus Favoritinnen für den Aufstieg waren. Aber La Rochelle wäre natürlich dann Perpignan genauso. Aber wir werden mal gespannt sein, wie es dann weitergeht mit diesen. Natürlich hast du bei den Frauen generell jetzt so den, ich sag mal, ich nenne es jetzt Trend, auch wenn es natürlich kein Trend ist, sondern eine ganz praktische Überlegung, dass sich mehr und mehr von den Vereinen an die Herrenvereine angliedern, ob es nur Lens ist oder, also Lens mit O, nicht mit das mit E, die sich natürlich an die Section angegliedert haben, Romagna, die sich an den ASM Clermont-Vernier angegliedert haben, aber wie es denn jetzt ist mit den, sagen wir mal, traditionellen Herrenvereinen, also La Rochelle, Perpignan, die jetzt ihre eigenen Frauensparten hochbringen, die wirklich eingegliedert sind. Weil selbst Montpellier ist ja kein Teil des, also ist Teil der Amateursparte, ne, der MHR, vom MHR, nicht von der Profiabteilung. Das ist jetzt bei La Rochelle und Perpignan anders. Mal gespannt. Racine genauso, aber die fangen ja ganz unten an quasi, oder haben ganz unten angefangen.
aber schon vor nicht kleinem Publikum in der Arena gespielt. Also mal schauen, was daraus wird. Ja, vielleicht sogar noch am spannendsten. Ja, aber Rennen sind da aufgestiegen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eine, ich bin absolute Wundertüte, wie die nächste Saison aussieht. Aber man darf gespannt bleiben. Und im zweiten Halbfinale hat Carcarenier zwar knapp mit 22-24 gegen Nîmes verloren, aber insgesamt natürlich in Hin- und Rückspiel gewonnen. Mika Tjumenev durfte auch ran, knappe 50 Minuten, naja, mehr als 50 Minuten, 53 Minuten. In der 27. ist er reingekommen, da stand es noch 3-0 für Nîmes. Huguet hat sich leider verletzt, mal schauen, gute Besserung natürlich an ihn. Und ja, ich meine, auch da, sie waren das Überteam der regulären Phase der Saison, es wäre, ach Quatsch, er hat sich nicht verletzt, er hat sich schon verletzt, aber das ist ja im Nachhinein, wurde er wegen der gelben Karte ausgewechselt, so rum war es. Und ist dann aber nicht mehr reingekommen, ja, ist auch egal, muss ich nur mal schreiben. Naja, wie dem auch sei, ja, war natürlich das absolute Überteam der Saison. Wäre sehr bitter gewesen, wenn sie den Aufstieg nicht gepackt hätten. Haben sie aber, und Nîmes natürlich dann zusammen mit Périgueux in der National 2. Ich nutze auch die Stelle einfach mal, um meinem ehemaligen Verein zu gratulieren. Grisang sind aufgestiegen in die Vereins. Da ist es dann jetzt natürlich den cleveren Schachzug vor dem Relegationsrückspiel den Trainerstab zu entlassen. Super clevere Entscheidung. Aber es hat ja funktioniert, anscheinend. Naja, wie dem auch sei, ne? Das war es erstmal von meiner Seite. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann haben wir die Playoffs in der Top 14 und das Relegationsspiel zwischen Mont-de-Marsan und Perpignan. Und dann nähern wir uns auch schon in den Saisonrückblicken. Und dann überlegen wir uns, was wir den Sommer über machen, über was wir da reden. Da findet sich bestimmt einiges. Falls ihr Wünsche oder Ideen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, aber das ist ja noch ein, zwei Wochen hin. Bis dahin, in jedem Fall, schöne Tage. Tschüss.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.